Die Insulinresistenz, und das ist vielleicht sinnvoll zu verstehen, ist entweder die Folge von Überernährung und auch Fehlernährung. Wie unser Körper darauf reagiert, ist eigentlich ein adaptiver Mechanismus, ein Schutzprogramm, ein Notfallprogramm, das aktiv wird, wenn es um das Thema Energieverteilung geht.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Müdigkeit nach den Mahlzeiten, Heißhunger auf Süßes bereits 1 bis 2 Stunden nach dem Essen, Energielosigkeit am Nachmittag und eine zunehmende Gewichtszunahme, vor allem im Bauchbereich. Diese Symptome sind frühe Hinweise auf eine Störung im Glucose-Insulinstoffwechsel. Oft bleibt dieser Zusammenhang lange unentdeckt, weil der nüchtern Blutzucker vielleicht okay aussieht oder auch der Langzeitblutzuckerwert in einem Normalbereich liegt. Doch hinter diesen Symptomen verbirgt sich bereits ein instabiles System. Schnelle Blutzuckerschwankungen, überschießende Insulinreaktion und eine beginnende Insulinresistenz. Und in dieser Deep Dive-Episode wollen wir genau darüber sprechen, die Mechanismen dahinter zu verstehen. Worum geht es eigentlich im Glucose-Insulinstoffwechsel? Wie funktioniert er? Welche Rolle spielen Anabole, also aufbauende und katabole Prozesse? Und wie erklärt sich Insulinresistenz ursprünglich als sinnvolle Anpassungsstrategie für unser Gehirn, unser Immunsystem? Und was ist vielleicht fehlgesteuert in unserer modernen Welt? Und letztlich schauen wir natürlich auch auf diagnostische und therapeutische Möglichkeiten. Und was ist sinnvoll, um seine metabolische Flexibilität und damit Gesundheit wiederherzustellen? Also, lasst uns einmal reinstarten in den Glucose, den Zucker und Insulinstoffwechsel. Wenn wir von dem Glucose-Insulinstoffwechsel sprechen, dann sprechen wir von einem zentralen Steuerungssystem unseres Organismus. Und die meisten von euch werden unmittelbar an was denken, dass Zucker aufgenommen werden kann, dank Glucose. Und diese Aufgabe erfüllt Insulin auch. Es ist ein sogenanntes Blutzuckerhormon, aber das ist es nicht nur. Das ist es quasi sekundär. In erster Linie und die zentrale Aufgabe von Insulin besteht darin, dass es ein anaboles, ein aufbauendes und ein Energiespeicherhormon ist. Was ich damit meine, versuche ich einmal zu erklären. Fangen wir ganz vorne an, nämlich damit, wie es dazu kommen kann, dass mein Blutzuckerspiegel ansteigen kann. Und wir beginnen erstmal mit dem logischen Schluss, nämlich einer Mahlzeitenaufnahme. Wenn wir etwas essen und etwas verdauen, dann steigt unser Blutzuckerspiegel an. Warum? Die Nahrung wird im Verdauungstrakt aufgespalten, der Zucker gelangt in die Blutbahn und in der Blutbahn zirkuliert nun dieser Zucker, kommt an unserer Bauchspeicheldrüse vorbei. Und die Bauchspeicheldrüse nimmt den Zucker auf und erkennt den Prozess und wird reflektorisch Insulin ausschütten, um den Spiegel quasi wieder auszugleichen. Jetzt ist neben Blutzucker auch noch Insulin in der Blutbahn. Und das ist hilfreich für bestimmte Organe, für bestimmte Gewebe, für bestimmte Zellarten, die nämlich insulinabhängig Zucker aufnehmen. Und da gibt es ganz bestimmte Zellen, die hier ganz entscheidend sind, nämlich einmal Muskelzellen und einmal Fettzellen, die letztendlich insulinabhängig Glucose aufnehmen können. Über einen sogenannten Glucosetransporter, damit ihr ihn einmal gehört habt, der nennt sich GLUT4. Und der sitzt an den Zellmembranen der Muskelzellen und der Fettzellen. Insulin dockt am Insulinrezeptor an und dann bewegt sich dieser GLUT4-Transporter Richtung Zelle und nimmt den Zucker auf. Und so gelangt also die Glucose in die Zellen. Und in der Muskelzelle wird aus der Glucose Energie gewonnen und überschüssige Energie, die nicht verbraucht wird, wird gespeichert in Form einer ersten Speicherfunktion, nämlich Glykogen, also in den sogenannten Glykogenspeichern. Die Leber hat ebenfalls Insulinrezeptoren und sobald mehr Insulin im System ist, schaltet auch diese um auf Einspeicherung. Sie produziert ebenfalls mehr Glykogen und sie produziert mehr Fettsäuren, also sie sorgt für die sogenannte Lipogenese. Insulin, klar im Verständnis, ist ein anaboles Hormon. Es fördert darüber hinaus auch die Proteinbiosynthese, also die Bildung von neuen Eiweißen. Es steht mit Wachstum in Verbindung und der gesamte Stoffwechsel verschiebt sich in eine anabole Stoffwechsellage. Und ja, Insulin sorgt letztendlich dafür, dass Zucker in Zellen kommt, nämlich in Muskelzellen und auch in Fettzellen, sorgt aber auch dafür, dass mehr Fett produziert wird und eingespeichert wird. Also es ist ein Wachstums-, ein aufbauendes, ein anaboles Hormon. Und diesen Prozess kann man nutzen und den muss man verstehen. Aber wie ich gerade schon angesprochen habe, passiert das, wenn ich etwas gegessen habe. Und es gibt im logischen Fall auch Phasen, wo ich nichts gegessen habe. Und wenn ich anabole Hormone habe, wie nämlich das Insulin, dann brauche ich auch katabole Hormone, um Energie wieder zu mobilisieren. Und die haben wir. Der direkte Gegenspieler des Insulins ist das sogenannte Glucagon. Auch dieses Hormon wird in der Bauchspeicheldrüse produziert und wird aktiviert, wenn wir in Fastenphasen sind. Dann wird Glykogen aus der Leber, aus der Muskulatur abgebaut und Gluconeogenese betrieben, also Neubildung von Zucker. Wir sind jetzt also in einer abbauenden Phase. Wir versorgen uns aus Energie, aus unseren Reserven. Es gibt noch ein paar andere katabole Hormone, die in dem Kontext sehr wichtig sind, unter anderem unsere Stresshormone. Allen voran Adrenalin und Noradrenalin, die mobilisieren Energie bei akuten Belastungen und in diesem Kontext auch Cortisol, das wirkt langfristig katabol, also abbauen und steigert ebenfalls die Glukoseproduktion, die Gluconeogenese, insbesondere aus Eiweiß und hemmt dabei noch zusätzlich die Insulinwirkung. Das ist erstmal grundsätzlich wichtig zu verstehen. Und so bilden die Hormone Insulin und die Gegenspieler, die katabolen Gegenspieler, Glucagon, Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol, eine Art physiologischen Rhythmus, ein Wechsel zwischen Energieaufnahme und Energiefreisetzung. Insulin dominiert nach den Mahlzeiten, nach dem Essen, wenn Energie quasi in die Blutbahn gelangt und aufgenommen werden kann. Ja, Insulin bringt Zucker in Zellen zur insulinabhängigen Glukoseaufnahme, aber signalisiert an anderen Organen wie der Leber beispielsweise auch, hey, wir haben genügend Energie, bau Reserven weiter auf, bau neue Fettsäuren auf. Und demgegenüber stehen die katabolen Hormone, die eher dominierend sind, wenn wir in Fasten- oder Belastungsphasen sind, wenn Energie also aus den Reserven gelöst wird, aus den Speichern mobilisiert wird. Und dieses Pendel zwischen Anabol und Katabol, das war im Laufe unserer Evolution immer entscheidend. Und so funktioniert unser Organismus. Wir haben bei der Nahrungsaufnahme, Insulinausschüttung, Einspeicherung, das, was nicht weiter verbraucht wird. Und dann darauf folgend eine Phase, wo wir fasten, wo wir eben nicht essen, in der wir uns bewegen können, in der wir aus der Reserve Energie konsumieren können. Und der Körper wechselt regelmäßig von Speicherung und Verbrauch. So war es vorgesehen und wir werden sehen, dass Probleme beim Glucose-Insulinstoffwechsel natürlich dadurch bestehen, dass es heute nicht mehr ganz so ist. So, und wenn wir über Glucose und Insulinstoffwechsel sprechen, dann ist gerade im Moment und wenn ihr so in Social Media unterwegs seid, findet man immer mal wieder Empfehlungen und auf was man achten sollte. Und im Trend liegen gerade alle Themen rund um Blutzuckermessungen, Langzeitblutzuckermessungen und vermeide auf jeden Fall Blutzuckerspitzen. Und da wollen wir uns das doch mal genauer anschauen. Macht es wirklich Sinn, gar keine Blutzuckerspitzen zu haben? Grundsätzlich sind Blutzuckerspitzen etwas ganz Natürliches und sogar physiologisch sinnvoll. Warum? Sie signalisieren letztendlich eine Energieverfügbarkeit und lösen infolgedessen eine Insulinausschüttung aus. Nochmal, Insulin wird nicht ausgeschüttet, weil das zentrale Nervensystem sagt, hey, wir brauchen Insulin, sondern durch den Blutzuckeranstieg in der Blutbahn und das Blut mit mehr Zucker kommt an der Bauchspeicheldrüse vorbei. Also haben wir hier einfach nur einen biochemischen Prozess, der dazu führt, dass Insulin ausgeschüttet wird. Dafür braucht es keine andere Signalgebung. Und diese Kombination macht Sinn. Blutzuckeranstieg, reflektorische Insulinausschüttung und dementsprechend Transport von Energie in Form von Glucose in Muskelzellen, in Fettzellen und Aufbau und umschalten in einen anabolen Prozess. Wenn wir uns überlegen, woher dieser Prozess kommt, schauen wir gerne einmal in die Evolution rein und merken, okay, unsere Vorfahren werden auch immer wieder Energiespitzen gehabt haben, Blutzuckerspitzen gehabt haben und eine reflektorische Insulinausschüttung gehabt haben. Bis hierhin alles normal und alles gut, aber die Häufigkeit der Insulinspitzen war nicht so hoch. Und wenn wir uns dann noch genauer anschauen, was werden unsere Vorfahren gegessen haben, da gibt es viele Einschätzungen und Diskussionen drüber. Auch das ist eine ganz eigene Episode wert. Aber was wir auf jeden Fall festhalten können, wir werden nicht so hohe Zuckerdichte in der Nahrung gehabt haben und vor allem waren die Blutzuckerspitzen nicht so hoch aufgrund einer geringeren Dichte an Zucker in der Nahrung und vor allen Dingen nicht so häufig. Wir gehen also eher davon aus, dass nach einer Blutzuckerspitze, die im Laufe der Evolution uns immer mal wieder auch mit begegnet sein wird, unseren Vorfahren begegnet sein wird, Insulin ausgeschüttet worden ist. Danach folgte aber auch wieder körperliche Aktivität und die Energie wurde wieder genutzt. Phasen, in denen nichts gegessen worden ist. Und letztendlich hatten wir hier ein schönes Pendel zwischen Auf- und Abbau. Und in der heutigen Zeit, und da setzt vielleicht auch die Idee an, in der heutigen Zeit fehlt dieser Rhythmus. Wir haben in einer westlichen Ernährung viele hochkalorische Lebensmittel. Wir haben eine hohe Mahlzeitenfrequenz, viele Snacks. Der Kaffee mit einem Extraschuss Milch oder etwas zusätzlicher Süße oder ähnlichem. Zuckerhaltige Getränke, das nochmal festzuhalten. Die zuckerhaltigen Getränke sind in Europa die Hauptquelle für Zuckerkonsum. Nur um das nochmal festzuhalten. Und das führt unweigerlich zu wiederholten Blutzuckerspitzen. Spitzen und anhaltendem hohen Blutzuckerwert. Das heißt, was muss unsere Bauchspeicheldrüse tun? Immer mehr und mehr Insulin ausschütten. Und dieser Wechsel ist dann genau das Problem, dass wir keine Fastenintervalle haben. Und die nächste Folge, dass wir uns tendenziell auch noch zu wenig bewegen. Das wissen wir auch. Und die Muskulatur selbst verbraucht ja auch Glukose. Und das Schöne, unter Bewegung braucht ein Muskel noch nicht mal Insulin, um Zucker aufnehmen zu können. Bleibt diese Komponente aus, sprich wir bewegen uns nicht mehr und haben immer hohe Blutzuckerspitzen, haben wir auch zu viel Insulin im System. Und die Energieverteilung findet hier schon eine Störung. Die Folge ist eine dauerhafte Insulinausschüttung. Ja? Die Insulinwerte sind, wenn man sie messen würde, kontinuierlich deutlich erhöht. Wir würden beim Blutzuckerspiegel auch Erhöhungen sehen. Und irgendwann fangen die Zellen an, weniger gut auf das Insulin zu reagieren. Sie sind nicht mehr so empfindlich, sie sind nicht mehr so sensitiv auf Insulin. Die Insulinrezeptoren werden quasi herunterreguliert und die Signalwege blockiert. Und hier kommt ein Mechanismus, den wir als Insulinresistenz bezeichnen. Und von den eingangs erwähnten Symptomen ist das quasi ein Weg, wie wir zu einer Insulinresistenz kommen können, indem wir über Überernährung häufige hohe Mahlzeitenfrequenzen, hohe Kaloriendichten in der Nahrung, aber auch hohe Zuckermengen letztendlich unser System in ein Ungleichgewicht bringen. Und gerade die Menschen, die ein Thema haben mit Heißhungerattacken, hier sollte nochmal erwähnt sein, dass Insulin eigentlich eines der Hormone ist, das viele Aufgaben erfüllt. Und eine Aufgabe am Gehirn von Insulin ist beispielsweise auch, Sättigung mitzuvermitteln. Aber scheinbar funktioniert dieser Mechanismus dann auch nicht mehr so gut. Das bedeutet, bei so einer beginnenden Insulinresistenz ernährungsbedingt haben wir gegebenenfalls reaktive Hypoglykämien. Was heißt das? Das heißt, wenn ich hohe Blutzuckerspitzen habe und sehr viel Insulin ausgeschüttet wird und meine Insulinrezeptoren nicht mehr gut auf Insulin reagieren, dann wird noch mehr Insulin ausgeschüttet. Und wenn ich mich für ein Lebensmittel entscheide, was für eine sehr hohe Insulinausschüttung führt, also beispielsweise Süßigkeiten, dann wird so viel Insulin ausgeschüttet, dass wir eher in einen Unterzucker geraten. Also der Wert geht weiter nach unten. Richtig unterzuckern können wir nicht, aber es fühlt sich genauso an. Ein Heißhungergefühl entsteht. Ein zitterndes Gefühl, kaltschweißige Hände, Nervosität, Aggressivität, all das sind Punkte, die mit einer Störung im Glucose-Insulin-Stoffwechsel einhergehen können. Und der Blutzuckerspiegel sinkt also stark ab, Heißhunger entsteht. Und dieser Heißhunger treibt die neue Kohlenhydratzufuhr an und wir geraten genau in den Teufelskreis und dieses Blutzucker-Insulin-Karussell und es wird weiter beschleunigt. Und an dem Punkt könnten wir eigentlich Schluss machen und sagen, naja, klar, Insulinresistenz ist einfach nur ein Thema der Fehlernährung. Aber so einfach ist das Ganze nicht. Wir müssen einmal genauer drauf schauen, was Insulinresistenz und auch hier wieder aus einer evolutionären Perspektive eigentlich bedeutet. Eingangs habe ich gesagt, Insulin ist ein Hormon, das eigentlich zur Energiespeicherung führt. Und nebenbei bringt es auch noch Zucker in Zellen. Aber eigentlich ist der Hauptsignalweg, hey, lieber Organismus, wir haben genügend Energie. Liebes Gehirn, du kannst jetzt signalisieren, dass der Organismus gesättigt ist. Liebe Leber, bitte produziere neue Fettsäuren. Und dafür ist eigentlich der Hauptwirkort des Insulins geklärt. Die Insulinresistenz, und das ist vielleicht sinnvoll zu verstehen, ist entweder, wie gerade beschrieben, die Folge von Überernährung und auch Fehlernährung. Die Insulinresistenz, wie unser Körper darauf reagiert, ist eigentlich ein adaptiver Mechanismus, ein Schutzprogramm, ein Notfallprogramm, das aktiv wird, wenn es um das Thema Energieverteilung geht. So, was möchte ich euch damit genau mitteilen? Insulinresistenz kann unterschiedliche Ursachen haben. Und das ist ein Thema, das können nicht viele. Und von daher ist gut, wenn ihr jetzt schon mal bis hierhin gehört habt, weil jetzt wird es definitiv spannend. Insulinresistenz ist per se erstmal keine Fehlresistenz. Regulation oder Fehlfunktion des Organismus, sondern im ursprünglichen Sinne ein schützender Mechanismus. Stell dir folgende Situation vor. Dein Stresssystem wird aktiv, weil da draußen in der Welt irgendetwas ist, was dich beispielsweise erschrickt, vor dem du weglaufen musst, gegen etwas, das du kämpfen musst. Oder eine andere stressige Belastung im Alltag. Und wenn dieser Stressor in unserem Gehirn registriert wird, dann werden Stresshormone aktiv. Und diese Stresshormone sind nicht nur das, wie sie sich manchmal anfühlen, also vielleicht ein schnellerer Herzschlag, der Puls geht hoch, schwitzige Hände, Pupillen werden weit und insgesamt bin ich wacher und aufmerksamer. Das Thema der Stresshormone hat eigentlich eine andere Funktion und auch einen anderen Sinn. Und dieser Sinn besteht letztendlich darin, dass die Stresshormone helfen, Energie zu verteilen in Richtung des Gehirns. Das Stresssystem wird nicht einfach nur so aktiv, sondern es hilft der Energieverteilung Richtung Gehirn. Und was hatten wir eben zu den Stresshormonen nochmal gesagt? Die sind abbauende, katabole Hormone und die Gegenspieler zum Insulin. Und genau das ist das, was passieren wird, wenn mehr Stresshormone ins System kommen, durch einen Stressor, der von außen ausgelöst wird, unser Gehirn also Energie benötigt, dann wird durch Cortisol Energie zur Verfügung gestellt. Wir haben das eben schon als Gluconeogenese beschrieben. Mehr Energie im System und gleichzeitig wird die Insulinproduktion gehemmt und die Funktionsweise dieser GLUT4-Transportsysteme wird auch runterreguliert. Ergo, der Blutzuckerspiegel steigt an und der Blutzucker geht aber Richtung Gehirn. Und das ist ein physiologischer Prozess. Und die Folge nennen wir nichts anderes als eine Insulinresistenz. Bedingt durch ein egoistisches Gehirn, das sich dazu entschieden hat, seinen Energiebedarf zu erhöhen und hier über Hormone einen Weg gefunden hat, das zu regulieren. Und das passiert in akuten Stresssituationen. Und wie ist es mit akuten Stresssituationen? Die sollten irgendwann enden. Ich gebe euch ein anderes Beispiel für Insulinresistenz, da wird es vielleicht auch nochmal deutlicher. Nämlich dann, wenn wir beispielsweise erkältet sind oder eine Verletzung haben. Immer dann, wenn unser Immunsystem aktiv ist, bei Infektionen beispielsweise. Grundsätzlich, wenn das Immunsystem aktiviert wird und Entzündung entsteht, werden Immunzellen Entzündungsbotenstoffe produzieren, entzündliche Botenstoffe. Da gibt es unterschiedliche. Zwei wichtige in diesem Kontext sind TNF-Alpha und Interleukin-6. Und diese beiden Botenstoffe, die pro-entzündlich sind, haben noch eine andere Wirkung auf die Insulinfunktion, beziehungsweise nicht auf das Insulin selbst, sondern eher auf die Rezeptoren des Insulins. Die werden nämlich durch diese Botenstoffe blockiert. Die Entzündung beginnt lokal im Rachenbereich oder wo man sich auch immer verletzt haben mag. Das Immunsystem wird aktiv und am Ende werden andere Organe, die Insulinrezeptoren haben, gehemmt. Was hat das für eine Folge? Dass auch hier Energie umverteilt wird, in dem Falle Richtung Immunsystem. Und ihr seht, ob nun das Immunsystem oder das Gehirn aktiver wird, es braucht auf jeden Fall Energie für das jeweilige System. Und das schafft es über das Energieverteilungsprogramm Insulinresistenz. Beide Varianten ein bisschen unterschiedlich. Evolutionär betrachtet, beides aber sehr, sehr sinnvoll. Und im Idealfall physiologisch auch so, wie ich es persönlich auch gerne hätte, wie mein Organismus reagieren sollte, wenn mein Immunsystem aktiv wird und wenn mein Gehirn sich in einer stressigen Situation befindet. Und jetzt kommt eigentlich das Problem der Insulinresistenz in der heutigen Zeit. In der modernen Welt, so wie wir sie leben, da ist dieser Notfallmechanismus eigentlich chronisch aktiv. Weil der Stress nicht abnimmt und nicht eine normale Stresssituation ist, die irgendwann gelöst wird, sondern in Dauerstress ausartet oder Elemente hinzukommen wie Schlafmangel oder Bewegungsmangel. Und natürlich gehört Überernährung an dieser Stelle auch mit dazu. All das verändert kontinuierlich die Insulinaktivität und sorgt für Insulinresistenz. Und Insulin ist dann noch dauerhaft aktiv und wird erhöht. Und durch die Überernährung und den Bewegungsmangel lagere ich unter Umständen noch etwas mehr Fett ein. Und diese Fetteinlagerung finden wir dann ganz häufig im viszeralen Bereich. Für viele, die jetzt an sich selbst einmal rumtasten oder kürzlich festgestellt haben, dass sie vielleicht doch etwas zugenommen haben in letzter Zeit, da ist immer spannend, wo hat sich Fett eingelagert. Und viszeral heißt im Bereich der Bauchorgane oder im Bauchbereich. Und das Besondere an diesem viszeralen Fett ist, es sorgt eben auch nochmal gezielt für Entzündung, weil zwischen diesen Fettzellen sind Immunzellen und die werden aktiviert und schütten wieder Botenstoffe aus. Und hier haben wir den Teufelskreis der Insulinresistenz. Es heißt chronisch niedriggradige Entzündung und wir haben eine ganze Episode zu diesem Thema gemacht. Gepaart mit Dauerstress und einer Lebensweise in Überernährung und Bewegungsmangel. Diese Kombination erzeugt eine anhaltende Insulinresistenz. Ein Mechanismus, der eigentlich mal total sinnvoll war, wird in der Dauerschleife aber dann wirklich zum Problem. Der Körper verharrt also in einem Zustand, in dem er glaubt, sich permanent in einer Belastungssituation zu befinden. Und jetzt verlieren Muskeln ihren Energiezugang. Und leider bewegen sich dann viele häufig zu wenig, weil die Muskulatur könnte dann auch Zucker trotzdem noch aufnehmen. Die Fettdepots wachsen weiter an, das Immunsystem bleibt niedriggradig in der Aktivierung und die Folge sind ständige Blutzuckerschwankungen, Heißhungerattacken und längerfristig, wenn diese Insulinresistenz persistiert, also länger besteht, dann steigt nicht nur das Risiko, das entsteht auch, nämlich Diabetes mellitus Typ 2. Oder die Leber reagiert mit einer sogenannten Fettleber. Dafür muss man keinen Alkohol getrunken haben. Wir nennen das auch nicht alkoholische Fettleber, weil immer mehr durch mehr Insulinwirkung mehr und mehr Fettsäuren aufgebaut werden. Und die nächste Folge sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen und koronare Herzkrankheiten, Arteriosklerose, die entstehen. Warum? Wir haben es in der Cholesterinfolge auch beschrieben. Mehr Triglyceride, die gebildet werden, werden in mehr VLDL, also Lipoproteintransporter gepackt, die dann zu LDL werden und irgendwann oxidieren sie in der Blutbahn. Wir haben eine entzündliche Situation und dann entsteht auch Arteriosklerose. Und ihr seht in dieser Verkettung, eine Störung in diesem Glucose-Insulin-Stoffwechsel ist der entscheidende Punkt und ganz entscheidend die Insulinresistenz. Als Energieverteilungsprogramm funktioniert nicht mehr so, wie es eigentlich mal vorgesehen war. Jetzt ist natürlich die Frage, und ich habe versprochen, dazu das ein oder andere noch mit zu erwähnen, wie kann ich eine Insulinresistenz feststellen? Und ich habe nicht umsonst zu Beginn so ein paar Symptome mit angesprochen, wie Heißhunger, gut, könnte natürlich auch Durstgefühl und viel trinken müssen und häufiger auf Toilette gehen noch mit hinzukommen, was schon eher spätere Zeichen auch sind, die beim Diabetes mit entstehen können. Aber auch Aggressivität, Kaltschweißigkeit, Unterzuckerungssymptome, all das sind Dinge, die mir schon zeigen, da ist die Reaktion vielleicht nicht so gut. Gewichtsveränderungen sind sicherlich auch ein wichtiger Faktor oder Zunahme im Taillenumfang, auch im Übermaß, auch im kürzeren Zeitraum. Hier müssen wir verstehen, dass wir in Vorstufen unterscheiden müssen. Insulinresistenz lässt sich diagnostisch feststellen, noch bevor man einen Diabetes erkennen kann. Das ist vielleicht ganz wichtig zu verstehen. Doch es reicht nicht aus, einmal den Blutzuckerwert an der Fingerspitze im Kapillarblut zu testen und zu sagen, nee, mein Blutzuckerspiegel sieht doch ganz normal aus und normal wäre laut Laboren aktuell irgendwas zwischen 70 bis 100 Milligramm pro Deziliter. Und auch so ein Langzeitblutzuckerwert braucht eine gewisse Zeit, bis er ansteigt. Hier können wir quasi eine Art durchschnittlichen Blutzuckerwert bestimmen für die letzten 12 Wochen. Wie der bestimmt wird, ist relativ simpel erklärt. Wir haben diesen Langzeitblutzuckerwert, der sich HbA1c nennt. Und ich versuche es einfach runterzubrechen. Hb ist die Abkürzung für Hämoglobin, also der Blutfarbstoff. Das Eiweiß, das in euren roten Blutzellen ein Eisenatom enthält und für den Sauerstofftransport notwendig ist. Und wenn viel Zucker in der Blutbahn unterwegs ist und die roten Blutkörperchen auch Zucker aufnehmen, dann kristallisiert dieser Zucker an dem Hämoglobin aus. Und das kann man messen, prozentual. Und wenn dieser Wert über die Zeit ansteigt oder quasi immer viel Zucker in der Blutbahn unterwegs ist, dann kristallisiert mehr und mehr aus. Und deswegen sprechen wir hier von einem Langzeitblutzuckerwert. Aber noch bevor der ansteigt, kann ich vielleicht schon mehr herausfinden über die Insulinsensitivität oder die Insulinresistenz. Denn bevor ich insulinresistent werde, reagiere ich vielleicht nicht mehr so sensitiv darauf. Wir hatten gesagt, dass die Insulinresistenz eine Strategie ist des Gehirns oder des Immunsystems, um sich Energie zur Verfügung zu stellen, kurzfristig. Und das macht es, indem es Insulinrezeptoren beispielsweise blockiert. Das macht das Immunsystem. Das Stresssystem sorgt eher dafür, dass weniger Insulin im ersten Schritt produziert wird. Und all das sind Dinge, die man testen kann. Und was brauche ich also an Informationen? Ein einfacher Blutzuckerwert wird mir nicht reichen. Nein, ich sollte schon wissen, wie ist im Verhältnis für meinen jetzigen Blutzuckerwert nüchtern meine Insulinmenge, die ich gerade aktuell produziere. Und da gibt es einen Messwert oder ein sogenanntes Assessment, den HOMA-Index oder HOMA-IR, also einen nüchtern Insulinwert multipliziert mit einem nüchtern Glukosewert. dann wird das Ganze nochmal dividiert und am Ende habe ich einen Parameter, der mir zeigt, habe ich eine Insulinresistenz, ja oder nein. Labore geben das mit raus. Neben den Insulinwertbestimmungen, die ich dann auch koppeln kann an beispielsweise eine spezifische Glukoseaufnahme, hier beispielsweise der sogenannte orale Glukosetoleranztest, wo geschaut wird, wie reagiert der Organismus, dein eigener Organismus, auf eine standardisierte Menge Zucker, nämlich 75 Gramm Zucker, in den darauffolgenden Stunden. Dann wird immer wieder der Blutzuckerwert bestimmt und hier ist es im Idealfall auch so, dass man den Insulinwert auch mitbestimmt, um ein klares Insulinprofil zu haben. Also muss ich immer sehr viel Insulin ausschütten, um meinen Blutzuckerwert zu senken, oder schießt mein Blutzuckerwert nach oben und Insulin ist auch erhöht, aber es geht gar nicht richtig runter. Die Werte bleiben auch im weiteren Verlauf weiter erhöht. Dann kann ich mehr Informationen dazu herausbekommen. Und andere Parameter sind auch nicht uninteressant, weil wir hatten gesagt, dass als anaboles Hormon Insulin nicht nur Zucker in Zellen bringt, sondern auch dafür sorgt oder quasi beauftragt, bilde bitte Energiereserven. Und die Energiereserven sind unter anderem Fettsäuren. Und diese Fettsäuren kann man messen und man misst sie in der Blutbahn in den sogenannten Triglyceriden, also zusammengepackte Fettsäuren, ein Glycerolmolekül mit drei Fettsäuren zusammengepackt. Und wir können uns hier beispielsweise auch Leberwerte in dem Kontext mit anschauen oder auch Veränderungen im Cholesterinstoffwechsel, bedingt durch eine Veränderung des Insulinstoffwechsels. Das sollte man in der Kette quasi mit berücksichtigen. Und wenn wir verstehen, dass Insulinresistenz eben nicht nur ein Thema von Überernährung ist, sondern gegebenenfalls von der Ursache für die meisten chronischen Erkrankungen, nämlich niedriggradige chronische Entzündung, dann sollten wir uns in dem Kontext auch ein paar Entzündungsparameter mit anschauen, um herauszufinden, ob das vielleicht die Ursache auch der Insulinresistenz mit sein könnte. So, und eine letzte spannende Messtechnik, die durchaus mit zu erwähnen ist, ist eine kontinuierliche Gewebsmessung. Das kennen viele, die sich mit so Blutzuckerkurven gerade aktuell auseinandersetzen. Das ist eine injizierte Nadel. Man macht es meistens an den hinteren Oberarm ins Gewebe rein und der bleibt da längerfristig dran. Ursprünglich entwickelt für Menschen, die das wirklich benötigen, nämlich Menschen, die einen sogenannten insulinpflichtigen Diabetes haben und kontinuierliches Monitoring ihrer Blutzuckerwerte benötigen, nutzen es heute viele, um für sich herauszufinden, wie reagiere ich individuell mit Blutzuckerspitzen. Und genau das wird gemessen, kontinuierliche Messung, und man sieht, ob man in der Nacht auch einen stabilen Parameter hat. Durchaus interessant, aber in der Messgenauigkeit, und das ist wichtig zu erwähnen, bei Menschen mit einem funktionierenden Glucose-Insulin-Stoffwechsel und bei Menschen ohne Insulinresistenz nicht wirklich aussagekräftig oder auch verfälschend in den Werten. Aber ja, warum nicht? Es ist eine Möglichkeit, zumindest herauszufinden, wie reagiere ich nach dem Essen postprandial, beispielsweise mit Unterzuckerungen, oder ob es das vielleicht ein Heißhungertrigger sein könnte und dass man bestimmte Lebensmittel in der Kombination beispielsweise auch verändern könnte. So, und wenn wir wissen, wie wir es diagnostizieren und herausfinden, ob meine Insulinsensitivität eingeschränkt ist, ich eine Insulinresistenz habe oder weiter fortschreitend vielleicht auch schon einen Prädiabetes oder Diabetes habe, dann wird es Zeit, etwas zu tun. Nämlich das Ziel sollte sein, die Wiederherstellung einer sehr guten Insulinsensitivität, eine Stabilisierung des Blutzuckers. Und Stabilisierung heißt nicht, dass es keine Blutzuckerspitzen geben darf, aber dass die adäquat reagieren, hochgehen und dann auch wieder runtergehen und nicht kontinuierlich erhöht sind. Und letztendlich eine Unterbrechung dieser maximalen Blutzuckerschwankungen und Heißhungerattacken. Und dafür habe ich 10 Punkte mitgebracht und auf die möchte ich gerne an der Stelle eingehen, was Ansätze sein könnten. Und ich gebe euch immer mal so ein paar Hinweise mit, die sinnvoll sein könnten und hilfreich sein könnten, um den Glucose-Insulinstoffwechsel oder auch das Thema der Insulinresistenz sinnvoll mit zu begleiten. Und ja, viele, die ein Thema damit haben und viele, die jetzt vielleicht auch zuhören, nutzen vielleicht auch gerade schon bestimmte Medikamente wie Metformin und ähnliches, die eine Wirkung auf die GLUT4-Rezeptoren haben, nur dass ihr es mal gehört habt, um letztendlich die Aufnahme des Zuckers mit zu optimieren. Aber wir wollen natürlich versuchen, ganzheitlich, das ist der Ansatz hier auch in dem Podcast, drauf zu schauen und welche Lebensstilinterventionen durchaus sinnvoll sein könnten, welche phytotherapeutischen Substanzen vielleicht hilfreich sein könnten. Also lasst uns da mal reinstarten. Eine Möglichkeit, und so habe ich es mal aufgeführt und so habe ich es mal benannt, wäre doch beispielsweise eine verlangsamte Glukoseaufnahme. Und wie könnte ich es hinbekommen, dass der Blutzuckerspiegel nicht zu schnell ansteigt? Das ist durchaus etwas, was ich über meine Ernährung mit beeinflussen könnte. Und ganz vorne mit dabei, um die Blutzuckerspitze mit zu regulieren, ist eine kombinierte Mahlzeit von wichtigen Makronährstoffgruppen. Das heißt, je isolierter ich Kohlenhydrate oder auch kurzkettige Kohlenhydrate oder Zucker konsumiere, desto stärker wird die Blutzuckerspitze sehr wahrscheinlich sein. Wenn ich das aber mit einer adäquat ausreichenden Eiweißquelle kombiniere, im Regelfall mindestens 30 Gramm Eiweiß in der Mahlzeit, dann werden wir einen nicht so starken Anstieg haben. Und eine andere Gruppe an Kohlenhydraten, die aber keine Auswirkung auf die Energiezufuhr haben, sind sogenannte Ballaststoffe. Und Ballaststoffe sind ebenfalls eine Möglichkeit für eine verlangsamte Glukoseaufnahme und damit eine nicht so steile Glukosespitze. Durchaus ein Thema, mindestens mal bei dem Thema Heißhunger, Reduktion und Blutzucker-Extremschwankungen auszugleichen. Ein weiterer Teil, der hier hilfreich sein könnte, ist Apfelessig, den man verwenden kann, und zwar vor einer Mahlzeit. Und dieser Apfelessig oder auch grundsätzlich säurehaltige Präparate können hierbei helfen, dass es postprandial, also nach dem Essen, ebenfalls nicht zu einem starken Blutzuckeranstieg kommt. Also wäre das eine Maßnahme, die man sinnvoll vor einem Essen durchaus mit einbauen kann. Und es gibt ein paar andere Gewürze und Substanzen, die ganz spannend in dem Kontext sind. Das eine ist Zimt, was man sich beispielsweise auch über eine Mahlzeit mit drüber machen kann oder auch über mehrere Mahlzeiten am Tag. Oder Grüntee-Katechine, Grüntee-Extrakt. Und die hemmen quasi auch die Glukoseaufnahme im Darm und sind eine Möglichkeit für eine verlangsamte Glukoseaufnahme. Dann hatten wir gesagt, was wäre noch ein guter therapeutischer Ansatz? Die Verbesserung der Insulinsensitivität. Und liebe Leute, was ist das, was am besten funktionieren könnte, um die Insulinsensitivität positiv zu beeinflussen? Das ist körperliche Aktivität. Und ich weiß, für viele ist es schwierig oder auch für die, die therapeutisch tätig sind, mit ihren Patienten zu sprechen und zu sagen, Bewegung wäre schon gut, aber rein zur Datenlage, rein zur Faktenlage, Krafttraining, aber auch Ausdauertraining hilft natürlich enorm, die Insulinsensitivität zu verbessern. Warum? Muskuläre Aktivität sorgt einmal dafür, dass Zucker in Muskelzellen aufgenommen werden kann, ohne dass Insulin dafür benötigt wird. Und ein aktiver Muskel produziert ganz viele wichtige Botenstoffe, die letztendlich dafür sorgen, dass Immunsystem mitreguliert werden kann, Entzündung reduziert werden kann und längerfristig auch einen positiven Effekt hat. Und ganz besonders ist eben Krafttraining hier hilfreich, weil ein Krafttraining, also ein Hypertrophietraining, ein wirkliches intensives Muskelkrafttraining, verbraucht sehr viel Zucker und dementsprechend sinkt der Zucker zügiger ab. Es kommt zur Verbesserung der Insulinsensitivität. Mikronährstoffseitig ist eine spannende Substanz ein Spurenelement, nämlich Chrom. Und Chrom verbessert die Insulinrezeptorbindung und dementsprechend hat es auch einen positiven Effekt auf die Insulinsensitivität. Und eine andere Substanz, die man an der Stelle erwähnen kann, ist Myoinositol. Und Myoinositol ist ein Optimierer für die Insulinsignalwege und das insbesondere bei hormonell bedingten Resistenzen. Insulinresistenz für die einen oder anderen, die auch schon mal etwas von PCOS, von polyzystischen Ovarialsyndrom gehört haben, da ist der Einsatz nochmal eine sinnvolle Kombination, weil Insulinresistenz häufig dort mit einhergeht. Was wäre ein weiterer Ansatz? Die Optimierung der Insulinausschüttung. Insulinausschüttung können wir positiv beeinflussen mit beispielsweise Boxhorn-Kleesamen. Dieses moduliert die Insulinantwort und verhindert eine überschüssige Ausschüttung. Die Regulierung der Glukoseproduktion ist auch eine Möglichkeit, um einen positiven Effekt auf insgesamt auf die bestehende Insulinresistenz zu nehmen. Das kann man sehr gut mit Berberin und Berberin oder Berberis aristata. Das ist eine Substanz, die einen zellulären Mechanismus aktiviert, der nennt sich AMPK. So, wer von AMPK noch nie etwas gehört hat, das ist das Adenosin-Monophosphat-Kinase. Ich hänge jetzt nochmal ein Enzym hinten dran. Das ist ein Enzym, das aktiv wird, immer dann, wenn es zu Energiemangelsituationen in der Zelle kommt. So, und wenn AMPK aktiviert wird, dann wird die Neubildung von Zucker in der Leber gehemmt Und dementsprechend können wir die Glukoseproduktion in der Leber mit regulieren, AMPK-Aktivität fördern, geht natürlich auch durch körperliche Aktivität, durch Fastenperioden und ähnliches. Und wenn wir jetzt das Ganze weiterdenken, was kann uns dann noch helfen? Dann ist, wenn eine chronisch niedriggradige Entzündung besteht, natürlich sinnvoll, die Entzündung zu reduzieren und das Immunsystem zu beruhigen. Wichtige Substanzen, die dafür ganz entscheidend sind, sind unter anderem Omega-3-Fettsäuren oder Polyphenole. Die haben eine antiinflammatorische Wirkung. Und das decke ich im Idealfall natürlich über eine sogenannte antiinflammatorische Ernährung ab. Das heißt, hoher Fischkonsum, Olivenöl, Polyphenole sind nochmal besonders hervorzuheben, aber natürlich auch Polyphenole, also sekundäre Pflanzenstoffe aus Beeren und ähnlichem. Hilfreich kann auch Hagebutte beispielsweise sein oder Vitamin C nochmal im Speziellen oder daraus gewonnen, als antioxidative, aber eben auch entzündungsmodulierende Komponente. Was könnte noch hilfreich sein? Die Funktion der Mitochondrien mit unterstützen. Warum? Wenn meine Mitochondrien gut funktionieren, kann die aufgenommene Energie auch besser verwertet werden. Wenn wir eine Einschränkung in den Mitochondrien haben, ist eine Insulinresistenz vielleicht gar nicht so weit entfernt. Es gibt verschiedene Mikronährstoffe, die hier hilfreich sein können. Eine, die ich mal erwähnen möchte, ist zum Beispiel die Alpha-Liponsäure, die quasi die Energieproduktion verbessert und oxidativen Stress in den Mitochondrien reduziert, dann können die besser arbeiten. Aber es gibt natürlich noch viele andere Mitochondrien unterstützende Substanzen. Ich glaube, darüber werden wir nochmal separat sprechen. Der nächste Schritt oder die nächste Unterstützung wäre die Förderung der Glukoseverwertung. Da könnte man beispielsweise über Bittermelone nachdenken. Die wirkt insulinmimetisch, also ähnlich wie Insulin, und steigert die periphere Glukoseaufnahme, also dass Glukose besser aufgenommen werden kann, also eine andere Substanz. Und eine Förderung der Glukoseverwertung, das ist auch etwas, wo klassischerweise das Intervallfasten ansetzt. Es verlängert die katabole Phase und reduziert Heißhungerattacken. Weiter für den Fettstoffwechsel, der vielleicht auch schon in ein Ungleichgewicht geraten ist, den Fettstoffwechsel zu regulieren. Auch hier helfen uns Grüntee-Katechine, also zum einen Grüntee trinken, aber nochmal gezielt auch die sekundären Pflanzenstoffe aus Grüntee mit zu verwenden, unterstützt quasi auch die Fettverbrennung und auf körperlicher Ebene auch hier das Krafttraining reduziert dann insbesondere das viszerale Fett, was quasi wieder ein wichtiger Faktor zur Entzündungsregulation ist. Was ebenfalls wichtig ist, die Bauchspeicheldrüse, die so viel Insulin produzieren muss und wenn der Prozess zu lange anhält, irgendwann das vielleicht in Erschöpfung gerät. Da macht es Sinn, die Hyperinsulinämie, also die zu viel Abgabe von Insulin positiv mit zu beeinflussen und oxidativen Stress zu reduzieren. Auch hier können Alpha-Liponsäure helfen, Vitamin C helfen, um die Bauchspeicheldrüse mit zu unterstützen. Und hier, und das wäre mein Punkt Nummer 10, ist die Darmgesundheit und ein funktionsfähiger Darm. Nicht nur auf Seiten des Darmmikrobioms, also einen ausgeglichenen Darm, der nicht proentzündlich ist und für noch mehr Entzündung sorgt, was quasi auch wieder die Insulinresistenz mit fördern würde, sondern auch eine intakte Darmbarriere, die gut regeneriert ist und die alle Substanzen produzieren kann, dass am Ende des Tages auch die Insulinwirkung richtig funktionieren kann, gerade was so Nahrungsaufnahme und ähnliches mit funktioniert. Und das unterstütze ich natürlich mit mehr Ballaststoffen in meiner Nahrung. 30 bis 40 Gramm sollten es auf jeden Fall sein. Ein Präbiotikum für Bakterien, die symbiontisch mit uns leben und die viele interessante und wichtige Substanzen dann daraus produzieren können für uns. Zur Stabilisierung letztendlich dann auch der Darmbarriere und zur Reduzierung von Bakterien, die das Immunsystem tendenziell mit triggern können. Darmschleimhaut weiter zu regenerieren, hilft uns beispielsweise die Aminosäure L-Glutamin. Und natürlich, Ernährung und Bewegung sind beides auch wichtige Komponenten an der Stelle. Die Insulinresistenz ist keine Fehlfunktion und ich hoffe, das ist klar geworden, sondern eigentlich ein evolutionäres Notfallprogramm, das in der heutigen Zeit chronisch aktiv bleibt und uns in einen Daueralarmzustand setzt und infolgedessen eine chronische Insulinresistenz entsteht, die zu Symptomen führt von Heißhunger, Müdigkeit nach dem Essen und quasi hier die ersten frühen Warnsignale sind, dass im Glukose-Insulinstoffwechsel etwas nicht mehr richtig funktioniert. Und wir können durch gezielte Bewegung und Ernährung und Mikronährstoffe deutlich mehr machen. Und ich möchte dazu einladen, die Themen sich nochmal genauer anzuschauen. Das Spannende ist, Themen wie Insulinresistenz, auch eine chronische Insulinresistenz und auch das Thema Typ 2 Diabetes mellitus sind reversibel. Sie sind rückgängig machbar und das können wir wunderbar durch die Regulation unseres Stresssystems, durch Entzündungsregulation, durch Ernährung, Bewegung und gezielte Mikronährstoffzufuhr, Pflanzenstoffe, all das positiv mit beeinflussen. Und von daher kann man durchaus etwas tun. Und das Ziel sollte klar sein, die Rückkehr zu einer besseren metabolischen Flexibilität. Nicht alles abhängig machen von Zucker. Auf alle Energieträger zurückgreifen können. Das ist das Ziel einer jeder Körperzelle. Auf alle Energieträger zurückgreifen zu können. Nicht nur auf Zucker, sondern eben auch auf Fettsäuren. Auf Laktat, spezifisch nochmal auf Ketonkörper von den Fettsäuren abkommend. Und am Ende adäquat und flexibel reagieren zu können. Und für stabile Energie zu sorgen, für Reduzierung der Heißhungerattacken, für eine gesunde Körperzusammensetzung und ja, letztendlich dann auch Prävention für Folgeerkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und neurodegenerative Erkrankungen. Wenn du aus dieser Episode etwas mitnehmen konntest, dann freue ich mich sehr. Ich freue mich auch, wenn du unseren Podcast abonnierst und ihn teilst mit Menschen, die vielleicht auch häufiger mal Heißhunger haben oder sich für Insulinresistenz mit einem wirklich breiten Blick nochmal darauf interessieren. Der nächste Deep Dive kommt, die nächsten Gäste kommen auch und ich freue mich auf euch und freue mich wirklich sehr, wenn ihr wieder einschaltet.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.